Vorcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Ich muss ehrlich sagen, mir gehen schön langsam die Einleitungen aus. Ob es an mir liegt oder an der Liga, ich weiß es nicht. Bayern 8 Punkte vor Dortmund, dahinter in leicht geänderter Reihenfolge Wolfsburg, Gladbach, Hertha BSC und Leverkusen. Fast alles beim Alten in der Bundesliga. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Her mit der Kugel.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 14. Spieltag heute ausnahmsweise nur mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter @cc_eckner. Hallo Konstantin.
Servus, Christian.
Du hast letzte Woche, da muss ich nochmal einhaken, das habe ich letzte Woche vergessen, gesagt beim Anfangsstatement, die Bundesliga ist tot, es lebe die Bundesliga. Ich kann mir vorstellen, was du damit meinst, aber trotzdem, vielleicht kannst du es jetzt nochmal ganz kurz erläutern, in welche Richtung das gehen sollte. Ich habe mich unglaublich geärgert, dann, dass ich nicht nachgefragt habe, weil klar, so einen Satz dazu, glaube ich, kannst du schon nochmal loswerden.
Das kann man ja in viele verschiedene Richtungen eigentlich deuten oder auch den Satz kann man in viele verschiedene Richtungen anwenden. Einerseits geht es natürlich darum, dass das Meisterschaftsrennen eigentlich, es war ja nach dem letzten Spieltag, also nach der Niederlage von Borussia Dortmund beim HSV, war das Meisterschaftsrennen ja mehr oder weniger schon entschieden. Wenn man vielleicht vorher noch ein bisschen Spannung heraufbeschwören konnte, war es danach eigentlich dann schon, also konnte man sich schon ausmalen, dass es in dieser Saison wieder sehr eindeutig wird und der Abstand ganz oben ist ja auch schon groß, der wird jetzt zwischen dem zweiten und drittplatzierten auch schon immer größer. Also in dieser Sache ist die Bundesliga quasi auch tot, wenn es um Konkurrenzkampf um die Meisterschaft geht. Andererseits in den Plätzen dahinter ist es ja sehr, sehr eng und da bleibt natürlich ein gewisser Entertainment-Faktor ganz einfach erhalten, weil es können ganz viele Mannschaften absteigen. Also und es sind auch viele Mannschaften, die so zwischen den Welten schwirren, wie Köln zum Beispiel, die haben irgendwie 3 Punkte Rückstand in den internationalen Rängen, sind aber eher ein Abstiegskandidat, wenn man es so sieht. Das zum einen und zum anderen ist es auch einfach meine Hoffnung, dass die Bundesliga jetzt langsam, beziehungsweise dann jetzt im nächsten Jahr dann vielleicht, sich auch wieder weiterentwickelt. Denn das hatten wir auch schon immer mal thematisiert. Es gibt so ein bisschen eine Stagnation, was die Bundesliga spielerisch-taktisch betrifft einfach. Und da wäre es ja vielleicht jetzt an der Zeit, oder ich hoffe einfach, dass es jetzt an der Zeit ist, dass die Bundesliga da auch wieder einen nächsten Schritt macht. Ich meine, wir haben es erlebt in den letzten 5, 6 Jahren hat ja gerade mit Borussia Dortmund, die dann eine internationale Strahlkraft einfach hatten, wurde der Bundesliga so eine Art Pionierstellung in Sachen taktischen Fragen einfach zugeschrieben, international. Ja, man kann da argumentieren, dass das immer noch so ist, dass diese Stellung zumindest in der Öffentlichkeit immer noch besteht, dass man immer noch die Bundesliga als so eine taktisch sehr versierte Liga anerkennt, auch vor allem im Ausland. Aber die Realität sieht eben doch etwas anders aus und da wäre es vielleicht gut, wenn man eben nicht einfach mit sich selbst zufrieden ist, denn das war der deutsche Fußball ja in anderen Phasen auch schon gewesen, wenn ich an die Jahrtausendwende denke oder auch teilweise an die 90er Jahre. Also wäre es eben gut, dass man eben dann nicht wieder sozusagen den Anschluss verpasst, sondern wieder eine neue Pionierstellung sozusagen einnimmt. Doch da gehört mehr dazu als nur der hehre Wunsch und das hehre Ziel, quasi neue taktisch-spielerische Elemente einzuführen. Da gehört eben auch dazu, dass man erstmal darauf kommt und auch die entsprechenden Mittel hat, die Trainer, die Spieler, die Mannschaften, die ganzen Clubs an sich, auch die Nachwuchsleistungszentren.
Gibt es denn speziell was du vom 14. Spieltag jetzt mit in die Woche nimmst oder hat sich im Vergleich zur letzten Woche, meine Einleitung zielt ja auch in die Richtung, nicht allzu viel getan?
Eigentlich nicht, ne? Also ja. Es ist so, dieser Spieltag war an sich, ja, vergleichsweise ereignisarm, wenn man so möchte. Wie gesagt, Wolfsburg hat eben nicht gewonnen. Dadurch ist der Abstand von Wolfsburg, die ja Dritter sind, zum zweitplatzierten Borussia Dortmund noch weiter angewachsen. Also das wirkt jetzt schon ein bisschen wie andere Saisons damals unter Klopp, als Dortmund Zweiter wurde, wo auch der Abstand vom BVB eben zu Bayern zu groß war, dass es eben keinen richtigen Meisterschaftskampf gab, aber andererseits war man sehr komfortabel auf Platz 2. Und dadurch entsteht jetzt so schon an der Tabellenspitze eine Art Dreiklassengesellschaft. Und die Abstände dahinter sind eben doch relativ gering. Das sieht man ja an Gladbach, die starten eine Siegesserie und sind direkt Vierter. Und wenn es so weitergeht, denke ich sogar, dass die noch auf Platz 3 rücken werden. Auch wenn sie jetzt nur unentschieden gespielt haben. Aber trotzdem, es gibt wenig Überraschungen, um mal so zu sagen. Dadurch, dass die Liga auch so ausgeglichen ist, ist es auch irgendwie keine Überraschung mehr, dass Köln bei Darmstadt 0-0 spielt, dass Gladbach 3-3 gegen Hoffenheim spielt. Irgendwo, ja, weiß nicht, da ist man nicht mehr schockiert, oh, wie konnte ein Top-Team wie Gladbach 3-3 gegen Hoffenheim spielen? Das nimmt man einfach so hin, weil es ist man einfach gewöhnt mittlerweile.
Die ersten vier habe ich übrigens vor der Saison habe ich mir mal so eine Tabelle zusammengeschrieben, wirklich nicht lang nachgedacht. Die ersten vier habe ich genauso, wie sie jetzt da stehen. Also das zeigt auch, dass es vorne halt wirklich leicht ausrechenbar ist. Gut, Gladbach ist schlecht gestartet, aber hat jetzt den Platz sich wieder geholt. Dahinter, finde ich, gibt schon so ein paar Überraschungen. Hertha BSC zum Beispiel auf Platz 5 auf jeden Fall. Den HSV hätte ich jetzt auch nicht auf 7 getippt, sondern weiter nach unten. Und auch die Aufsteiger, Ingolstadt 11., Darmstadt 12., ein bisschen weiter nach unten. Stuttgart, Augsburg dafür wieder ein bisschen weiter hoch. Aber klar, das kann sich alles auch innerhalb von 2 Wochen wieder ändern, weil eben da vor allem in der Mitte alles so nah zusammen liegt. Und auch vorne, zumindest was die internationalen Plätze anbelangt. Und eine Mannschaft, die da mitmischt, ist Bayer Leverkusen. Und die wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen, Konstantin. Am Wochenende hat es ein 1:1 zu Hause gegen Schalke 04 gegeben am Sonntagabend. Dazu unter der Woche ein 1:1 gegen Bate Borisov. Das heißt, man scheidet wohl aus der Champions League Gruppenphase aus. Es sei denn, man holt gegen Barca am letzten Spieltag mehr Punkte als die Roma zu Hause gegen Borisov, was möglich ist, aber unwahrscheinlich. Ja, und in der Liga, wie angesprochen, Tabellensechster ist jetzt, würde ich sagen, ein bisschen zu wenig für Bayer Leverkusen.
Der Anspruch ist sicherlich ein anderer. Und ich hatte auch vor der Saison mir überlegt, welche Mannschaften eben so die Plätze belegen könnten. Und ich hatte Leverkusen etwas weiter oben gesehen, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass die Entwicklung genau in die andere Richtung geht, dass man sich von der letzten Saison zu dieser Saison eher stabilisiert, das Schmidt-System ja irgendwo stärker verinnerlicht hat. Nur eigentlich war genau das Gegenteil der Fall schon am Anfang der Saison, also oder schon jetzt in den ersten 8-9 Spieltagen. Gab es ja schon eine größere Krise oder zumindest eine kleine Krise bei Bayer Leverkusen, wo ja Schmidt sogar nach der relativ deutlichen Niederlage bei Dortmund in Dortmund gesagt hat, dass quasi sie ihren eigenen Spielstil verloren haben und sie erst wieder da zurückkehren müssen zu dem, was er eigentlich sehen möchte. Ich hatte eben genau das Gegenteil erwartet und ich glaube, auch in Leverkusen, auch von den Verantwortlichen, auch allgemein im Umfeld hat man doch eher erwartet, dass es genau eben in die andere Richtung geht. Letzte Saison war an sich nicht schlecht. Dafür, dass man in der Hinrunde Probleme hatte, zum Teil eben so ein bisschen mit diesem aggressiven Pressing, dann sich einige zu viele Gegentore zum Teil eingefangen hat, gegen Bremen, gegen Stuttgart und solche Mannschaften. Also das war so ein bisschen gut mit eingeplant wahrscheinlich, wo Schmidt kam, dass es nicht sofort reibungslos läuft, aber dass es in der zweiten Saison eher schlechter läuft, gerade auch so, wenn man sich allein die Leistungen anschaut, nicht unbedingt die Ergebnisse, aber auch gerade die Leistungen, die gezeigt wurden, dann ist das schon für Bayer ein bisschen enttäuschend. Und klar, das da oben ist natürlich trotzdem relativ dicht. Also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Leverkusen einen besseren Kader hat als zum Beispiel Wolfsburg, auch nicht als Schalke. Trotzdem irgendwie bei im Gegensatz zum Schalke zum Beispiel, die jetzt Breitenreiter Ass geholt haben, läuft das Projekt von Leverkusen nun jetzt schon ein Jahr länger und da erwartet man dann eigentlich doch etwas mehr und eigentlich ist das Anspruchsdenken, glaube ich, auch einfach etwas höher. Also man will schon irgendwo vielleicht diesen Platz 3 haben, aber danach sieht es aktuell nicht aus.
Kannst du so ein bisschen nachzeichnen, wie die taktische Entwicklung aussieht vom Start von Roger Schmidt letzte Saison, vielleicht auch schon über die vergangene Hinrunde hinweg bis jetzt? Da hat ja doch hat sich ein bisschen was getan, was vor allem dieses Pressing anbelangt, oder?
Ja, es ist etwas schwankend. Also man weiß, aktuell zum Beispiel weiß ich nicht ganz genau, an welcher Stelle eigentlich Leverkusen steht. Also jetzt rein, was ihr taktisches System anbetrifft. Es ist so, Roger Schmidt kam von Salzburg, bekannt damals eben geworden durch dieses 4-2-2-2-Pressing, sehr, sehr aggressives Herausrücken mit der ersten Linie, aggressives Nachschieben der Außenverteidiger, also dass man dann wirklich mit 2 Viererlinien eigentlich schon gegen den Ball gearbeitet hat, aggressive Läufe gegen die Innenverteidiger, die aufbauen wollten, also vom Gegner eben die Innenverteidiger. Solche Spiele wie Kampel, Mané, der jetzt bei Southampton spielt, Soriano, diese sind einfach so dieses Sinnbild für Salzburg gewesen, die mit hohem Laufaufwand da jeden Gegner eigentlich, zumindest in der österreichischen Liga, aber auch selbst international, Ajax Amsterdam zum Beispiel, musste das erleben in der Euroleague, zerpresst haben, wenn man so möchte. Okay. Damit, mit diesem Plan kann man natürlich auch nach Leverkusen, hat den sofort auch in diese Form eingeführt. Also Grundformation ist genauso wie in Salzburg gewesen. Die personellen Besetzungen waren ähnlich. Kießling war so ein bisschen eine Ausnahme als Mittelstürmer. Der ist ein bisschen unvergleichlich, weil er ist trotzdem harter Arbeiter, aber nicht ganz so beweglich teilweise. Trotzdem an sich sah das schon aus wie in Salzburg. Problem war eben gewesen, was ich jetzt auch schon erwähnt hatte, dass Leverkusen eben durch dieses aggressive Herausrücken in der Bundesliga dann doch von einigen Teams immer mal wieder überspielt wurde. Das heißt, wenn Mannschaften schnelle Seitenverlagerungen gespielt haben, weil eben doch die komplette Leverkusener Mannschaft immer so in Richtung Ball schiebt, das heißt auch die ballferne Seite etwas offen lässt bei schnellen Seitenverlagerungen, wenn der Gegner sich daraus befreien konnte aus dieser engen Situation, dann waren sie eben sehr offen gewesen. Da gab es viele Duelle, wo wurden dann die beiden Innenverteidiger zum Beispiel in Zweikämpfe gezwungen, also in Konterangriffe mussten sie dann 2 gegen 2 verteidigen zum Beispiel oder so, oder sogar in Unterzahl. Also da hat man doch dann vergleichsweise viele Tore, ja, gefressen einfach. Das hat dazu geführt, dass Schmidt dann am gewissen Punkt der Hinrunde schon in der letzten Saison, aber dann auch in der Rückrunde, es etwas zurückgefahren hat, etwas stärkere Absicherung, einen Außenverteidiger zum Beispiel zurückgezogen hat, damit eben dann doch auch 3 Leute in der letzten Linie, also in der Abwehrlinie stehen. Also solche Maßnahmen, so das ein bisschen abgeschwächt hat, ohne jetzt so groß ins Detail zu gehen. Ansonsten hat ja die Ausgabe dann Überlänge. Also man hat schon gesehen, er hat daraus gelernt, er hat gemerkt, dass er den Bogen nicht überspannen darf, ganz einfach. Weil wenn dieses hohe Angriffspressing, dieses hohe Mittelfeld, dieses ballorientierte Mittelfeldpressing zum Teil, wenn das nicht greift, dann kann eine Mannschaft sehr schnell oder dann kann seine Mannschaft sehr schnell ausgekontert werden. Dann reicht ein langer Ball und wenn er präzise ankommt auf einen anderen Flügel, dann ist schon alles zu spät. In dieser Saison dann hat man eigentlich so das weitergeführt, was in der letzten Saison sichtbar war, also so ein bisschen eine Kompromisslösung, trotzdem immer noch weiter laufintensiv, sehr aggressiv, herausrückend. Inklusive eben dann auch Neuverpflichtungen. Christoph Kramer, der keine Neuverpflichtung war, aber der nach Leihjahren eben zurückkam aus Mönchengladbach beispielsweise. Aranguiz, der chilenische Sechser, der die Copa America mit Chile gewonnen hat, der da herausragend gespielt hat als so Sechser, Achter, als ein laufintensiver, laufstarker Spieler. Der wurde auch verpflichtet, hat sich aber sofort an der Achillessehne verletzt und fällt jetzt oder fällt noch lange aus oder wird vielleicht diese Saison irgendwann noch zurückkehren. Also man hat da schon nachgerüstet, inklusive Memedi noch einen beweglichen Angreifer geholt und Chicharito dann noch verpflichtet, der jetzt Kießling mittlerweile verdrängt hat im zentralen Sturm. Also an sich gut aufgerüstet eigentlich, wenn man das mal so, auch Tal zum Beispiel in der Innenverteidigung. Also das hat Hand und Fuß gehabt. Es waren auch Spieler gewesen, in meinen Augen, die sehr gut dazu passen. Kevin Campbell kam dann der bei Borussia Dortmund eine schwache Rückrunde gespielt hat, dort nicht reingepasst hat, kam dann zu Leverkusen, weil er einfach ins Tore-System in meinen Augen auch nicht so hätte hineingepasst, ganz einfach. Und ist eben zu seinem, ist als Protégé sozusagen, als Roger Schmidt Protégé dann eben zu Leverkusen gegangen und spielt ja aktuell auch eine wichtige Rolle.
Dann hat man eigentlich schon einen sehr, sehr starken Kader, ja, den ja auch Roger Schmidt nach seinen Vorlieben dann auch ein bisschen mitbestimmt hat. Oder?
Ja, auf alle Fälle. Also man sieht es an der Campbell-Verpflichtung. Das ist eine eindeutige Roger Schmidt-Verpflichtung. Er kannte ihn aus Salzburg. Campbell hat sich einen Namen gemacht durch seinen einfach starken Jahre in Salzburg, ist dann zu Dortmund gegangen, weil die in der Winterpause damals, als sie ja Vorletzter waren, irgendeinen guten Spieler noch braucht, einen pressingstarken Spieler. Er hat eben dort einfach nicht funktioniert. Er hat durch seine teilweise wilde Art etwas chaotisch gespielt, hat es eben nicht ganz so funktioniert, weil Dortmund auch nie, auch unter Klopp, nie so ein aggressives Angriffspressing wie Leverkusen gespielt hat. Das war immer ein bisschen anders ausgerichtet und einfach ein bisschen nicht ganz so von diesem ultraschnellen Ballgewinn als Ziel geprägt. Also so eine Campbell-Verpflichtung, eigentlich Ramaljo kam noch aus Salzburg, auch eine eindeutige Schmidt-Verpflichtung, den kannte er noch. Also das war schon so, dass er da Spieler geholt hat, die ganz klar auch seinen Vorstellungen entsprechen. Ich denke auch Aranguiz ist einer der, Charles Aranguiz, das ist so ein laufintensiver Achter, den wollte er sich noch als Backup sozusagen oder als vielleicht sogar als Startspieler holen, denn durch die Seuche im zentralen Mittelfeld sieht man ja auch aktuell, dass eigentlich da, er bräuchte eigentlich quasi noch einen Sechser. Hat er aber leider Verfügung, weil Bender und Aranguiz fallen ja jetzt lange aus und das ist auch so ein Hauptgrund, warum es bei Leverkusen nicht läuft, denn wenn man jetzt in die neue Saison hineinschaut, dann gab es viel Licht und Schatten und es ist so, dass Leverkusen in manchen Spielen sehr gut ihr System durchbringt, wirklich den Gegner fast nicht zulässt. Ich habe mir mal angeschaut, Was interessant ist, wie viele gegnerische Schüsse man aufs Tor bekommt. Das ist ja immer so ein kleiner Indikator, um zu schauen, okay, wie defensiv stark war man in dem einen Spiel. Und da ist Leverkusen komplett schwankend. Nimmt man mal die Bayern aus, da hatte man 10 bayerische Schüsse aufs Tor von Leno bekommen, okay. Aber Bayern ist natürlich auch irgendwann ein Extrafaktor. Also es gab Spiele, da hat man gar keinen gegnerischen Schuss aufs Tor bekommen. Gegen Bremen und gegen Augsburg. Gegen Augsburg trotzdem Tor kassiert. Das war dieser Leno-Bock. Aber trotzdem. Also man hat irgendwie keine gegnerischen Schüsse aufs eigene Tor zugelassen. Und dann hatte man aber auch Spiele, wo man 6, 8 Schüsse aufs eigene Tor zugelassen hat. Und dann wiederum, dann am nächsten Wochenende wieder nur einen. Frankfurt zum Beispiel hat man nur einen Schuss zugelassen.
Der Hast du eine Erklärung, woran das liegt?
Das Problem ist, Das ist jetzt ein bisschen Spekulation, wenn man so möchte. Es ist nicht immer ganz so einfach, jetzt jedes einzelne Spiel dann zu nehmen und das in eine Reihe reinzustellen und dann zu sagen, okay, deshalb lief es hier besser und da schlechter. Klar, da gehört natürlich auch immer ein bisschen Matchglück und so weiter. Und so ein bisschen der Spielverlauf spielt auch eine Rolle. Aber Problem ist zum Teil, dass Leverkusen eben doch sehr gefangen ist in dieser Pressing-Philosophie und eigentlich nur dieses eine System aktuell kann. Ich will nicht sagen, dass wenn jetzt ein neuer Trainer kommen würde übermorgen und der würde der Mannschaft irgendwas anderes verklickern, dass die Spieler das an sich nicht könnten, aber irgendwo sind sie natürlich so gefangen. Und Schmidt ist vielleicht ein Trainer, vielleicht könnte er auch was anderes, aber er steht jetzt einfach stellvertretend dafür. Er ist einfach so eine Figur, wie Klopp ist bei Dortmund zum Teil war, die jetzt einfach diese eine Philosophie hat und die vertritt. Also er ist jetzt quasi ein bisschen Dogmatiker. Und in manchen Spielen greift das sehr gut, wenn der Gegner sich ein Spiel aufbaut, wenn der Gegner sich auch gut leiten lässt auf die Außen und dann dort gut isolieren lässt, also wenn er eigentlich genau in die Fallen hineintappt, die Leverkusen so ein bisschen aufbaut. Aber wenn der Gegner spielerisch stark ist, wenn die pressingresistente Aufbauspieler haben, pressingresistente Mittelfeldspieler, die einfach sich da aus Situationen befreien können und eine gute Übersicht haben, gute eröffnende Pässe spielen, dann fällt das Leverkusener System zum Teil zusammen. Dann wird es eine ganz wilde Partie mit einem Schlagabtausch, wo dann sie selbst ja vielleicht auch zu vielen Torchancen kommen, aber eben der Gegner auch. Und dann kann das so ein bisschen zu so einem Schlagabtausch werden mit einem hohen Rhythmus einfach. Und solche Partien sind immer auch für die gerade die überlegene Mannschaft und Leverkusen geht eben gegen viele Gegner trotzdem als Favorit ins Spiel, sind die schwer zu handhaben, schwer zu kontrollieren, ganz einfach, weil da kann immer ein Gegentor fallen und dann muss man reagieren und so weiter und wieder anpassen. Stuttgart war zum Beispiel so ein Spiel gewesen, wo man, ich glaube, es ging am Ende 4-3 aus, wo man auch zweimal zurücklag 4-3, zu Hause.
Hm? 4-3 war es, ja. Das war, 4-3, das war ja, diese genau. Phase, als er gegen Rom erst 4-4 und dann 4-3 gegen Stuttgart.
Genau, das waren aber so Spiele. Ja. Gegen Rom war man nicht unbedingt Favorit, aber trotzdem war es ein Spiel zu Hause zumindest. Also trotzdem geht man da vielleicht so ein bisschen mit der Ausgangslage rein, dass man eher das Spiel dominieren sollte. Und das waren so Partien, das waren ganz wilde Spiele, da musste Schmidt mehrmals reagieren, umstellen, auf den Gegner reagieren, weil es immer knapp war und dann wieder ein Tor gefallen ist. Hinzu kommt noch ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf, Leverkusens Standardschwäche, also eine Schwäche nach Standardsituation des Gegners. Sie haben einfach schon sehr viele Tore kassiert, beziehungsweise auch, da gab es schon sehr, sehr viele gefährliche Situationen. Manche konnte man dann vielleicht noch klären, aber man hat auch schon viele Gegentreffer kassiert. Das macht sich unbedingt einfacher natürlich, wenn man dann noch aus solchen Situationen dann noch ständig Gegentreffer schlucken muss. Also schwer zu kontrollieren einfach für so ein Team und man ist eben, wie ich schon gesagt habe, gefangen in diesen ganzen Abläufen, die einfach dieses Pressing mitbringen. Pressing hat die oberste Priorität, eine höhere Priorität als eben der eigene Spielaufbau, das eigene Ballbesitzspiel, sondern man versucht eigentlich über ein schnelles Aufbauspiel ins Gegenpressing zu kommen und dann, wenn der Gegner aufbaut, eben schnell ins Angriffspressing, schnell eine Balleroberung, schnell ins Umschalten, schneller Abschluss. Leverkusen vergibt auch sehr, sehr viele Chancen. Da gibt es immer so zwei Theorien und so zwei, School of Thoughts, wenn man so möchte. Also einerseits eben, dass sie einfach aufgrund der intensiven Spielweise ein bisschen erschöpfter sind dann zum Teil bei Torabschlüssen, kann ich zum Teil vertreten. Zum anderen ist es eben auch so, aufgrund ihrer sehr aggressiven, intensiven Spielweise ist es auch so, dass sie einfach so nie zur Ruhe kommen, wenn man so möchte. Also auch bei Torabschlüssen, wenn vielleicht dann doch mal ein überlegter Torabschluss folgen muss, aufgrund dieses vielen Umschaltspiels, dieses schnellen Vorstoßens, kommen dann eben vielleicht auch wilde Abschlüsse dabei raus zum Teil, also die dann einfach nicht ganz so präzise sind, sondern wo man den Ball nur noch irgendwie aufs Tor bringt. Das alles so zusammengefasst ist in meinen Augen so ein Teil zumindest der Leverkusener Probleme. Hinzu kommt die Verletzungsmisere. Hab's angesprochen, Aranguiz Bender, da ist die Doppel-6 sehr geschwächt, der musste Toprak zum Teil aushelfen, der da eigentlich gar nicht hinpasst von seinen ganzen Bewegungen her, Läufen auf dem Feld. ist eigentlich nicht präsent genug da, ihren Innenverteidiger und da eigentlich ein sehr guter Innenverteidiger, aber eben kein guter Sechser. Cihanoglu muss ja teilweise aushelfen, sagen wir nicht so laufstark eigentlich. Zudem Hilbert und Jetfei sind verletzt, da ist die Rechtsverteidigerposition geschwächt, da muss man auf Giulio Donati vertrauen, der wirklich kein wirklich guter Außenverteidiger ist, also unterer Bundesliga-Durchschnitt, wenn überhaupt. Und also das kommt hinzu, das macht es nicht einfacher für Schmidt natürlich. Und da kommt so ein bisschen was zusammen und ja, das ergibt jetzt Platz 6. Ich meine, man hat Platz 6, weil man trotzdem auch noch gute Spiele absolviert hat und auch natürlich eine individuelle Qualität hat. Chicharito hat viele Tore geschossen und Kiesling verdrängt. Das kommt hinzu. Man kann von der Bank noch einen wie Johan Brandt ständig bringen, der sogar ein bisschen unterschätzt wird in meinen Augen von Schmidt. Und trotzdem bleibt man eben hinter den Erwartungen zurück. Und es gab ja schon diese kleine Krise einfach, die man nicht nur daran merkt, dass Völler immer mal ein bisschen ausrastet, sondern die merkt man auch einfach daran, dass dann Schmidt selbst während der Hinrunde jetzt schon gehadert hat, ganz einfach mit den Auftritten. Und wenn das dann passiert und er sogar davon spricht, dass man die eigene Spielphilosophie so ein bisschen wiederfinden muss, dann ist da schon was im Argen, denn normalerweise kommt ja ein Trainer nicht ganz so schnell mit so einer Aussage daher. Aber das war bei ihm so.
Was auffällig ist, dass Leverkusen in dieser Saison eigentlich noch keinen starken Gegner geschlagen hat. Also Lazio vielleicht in der Champions League Quali in den Playoffs, das 3-0 zu Hause, durch das man dann eingezogen ist in die Champions League Gruppenphase, aber alle anderen Spiele gegen die Guten, Bayern 0-3, Dortmund 0-3, ja, Barca 1-2 verloren, Rückspiel kommt noch und ja, die anderen guten Mannschaften, Wolfsburg 1-2, die warten jetzt noch in der Hinrunde. Schalke jetzt unentschieden wenigstens, aber jetzt kommt Hertha BSC in der Tabelle vorne mit dabei, Barca nochmal, Gladbach müssen sie noch spielen, also da kommen noch ein paar gute Gegner. Kann in beide Richtungen gehen, aber was würdest du sagen, müsste man gegen diese guten Gegner dann das System wiederfinden oder müsste man es mal anpassen? Weil Schmidt hat ja gesagt, sie haben das System ein bisschen verloren, vielleicht müsste es auch ein bisschen adaptieren gegen solche Mannschaften. Kann er, ja, kann das die Mannschaft? Sie. Ginge das?
Müssten sie, weil was ich auch schon erwähnt hatte, ist eben, dass sich Mannschaften, gewisse Mannschaften aus dieser Pressing-Falle oder aus dieser Pressing-Umklammerung, die Leverkusen gerne aufbauen möchte, befreien könnte. Und was sind das für Mannschaften? Vor allem welche, die starke Aufbauspiele haben, welche, die präzise lange Pässe spielen können, präzise Aufbaupässe. Und natürlich Mannschaften mit Spielern, die sich aus einer Drucksituation, aus einer engen Drucksituation befreien können, pressingresistente Spieler. Bayern und Dortmund sind ganz klassische Beispiele dafür. Also hat man einen Boateng, den kann man gar nicht so schnell kann man gar nicht im Pressing rausrücken, da hat er schon einen Vertikalpass gespielt, über 50 Metern und alles über und die ganze Linie eigentlich überspielt. War im Übrigen gegen Leverkusen ja auch so. Es gab ja ein paar Vertikalbälle von Alonso, von Boateng, die Leverkusen eben komplett erwischt haben. Gegen Dortmund hat man es gesehen. Man konnte Hummels noch so stark attackieren. Der hat immer noch eine Lücke gefunden, wo er dann den Pass auf Weigel gebracht hat, der den ganz schnell weitergeleitet hat. Oder man hat eben versucht, Gündogan zu attackieren, zu pressen. Und Gündogan ist einfach so ein starker Dribbler, dass der sich dann daraus befreien kann. Also, und dann läuft alles so ein bisschen ins Leere. Also, wenn man dann mit der ersten Linie, mit den ersten anderthalb Linien nicht den Ballgewinn macht, dann ist es bei Leverkusen bis jetzt immer noch so, dass man dann so ein bisschen ins offene Messer läuft. Und dann forciert man eben so, das hat man auch in der Champions League gesehen, gegen die Roma zum Beispiel, dann forciert man so 1-gegen-1-Duelle, dann muss dann Tah und Toprak zum Beispiel oder Papadopoulos, die wirklich nicht so schnell sind, dann müssen die ins 1-gegen-1 gehen gegen konterstarke Spieler, gegen tempostarke Angreifer, gegen Außenstürmer zum Beispiel. Und dass das natürlich dann immer wieder mal schief geht, ja, das ist eigentlich fast logisch. Also wenn ich einen Papadopoulos während eines Spiels in 10 Laufduelle schicke, wo er an der letzten Linie verteidigen muss, wo nur noch Leno dahinter ist, dass ich da gegen Tore kassiere, da brauche ich kein Geld drauf zu wetten, weil da gibt es keine Quote dafür. Und klar, also das ist gegen diese Mannschaften einfach ein Problem. Gegen schwächere Teams schafft man es eben, die irgendwo zu isolieren. Da spielt aber auch, die zum Beispiel im Aufbau zu isolieren, aber da spielt natürlich auch die individuelle Klasse von Leverkusen eine Rolle. Man hat im Aufbau Probleme. Jetzt gegen Schalke hat man es gesehen, da wollte Schmidt es so versuchen, dass er Kampel hat, er da tief spielen lassen, neben den beiden Innenverteidigern, der hat dann immer rausgespielt. Problem war, dass dann 6 Leute in einer Linie ganz vorn standen, Kampel hinten mit den zwei Innenverteidigern, Kramer irgendwo dazwischen und das war es dann quasi. Also es gab keinen oder fast nie ein Aufbauspiel mit flachen Pässen, anfangs zumindest. also da hat Leverkusen eindeutig ein Problem. Das können sie auch nicht ganz so schnell beheben. Gegen die Top-Teams sollten sie es trotzdem versuchen. Und da muss vielleicht sich ein bisschen ein Beispiel an Borussia Dortmund aus der Klopp-Zeit zu nehmen. Denn Borussia Dortmund war auch immer verschrien oder war auch immer so als Pressing-Mannschaft gelabelt, was ja auch nicht falsch war. Aber sie waren eben eine Mannschaft mit Mittelfeldpressing. Das heißt, sie haben das ein bisschen dosierter gemacht, ein bisschen überlegter von den Lenkbewegungen her, also wie man den Gegner leitet, in welche Zonen man den leitet und dann zugreift im Mittelfeld erst. Und was war bei Borussia Dortmund? Die waren eigentlich immer gegen die Mannschaften, die eigentlich so ein bisschen besser waren als der BVB, so rein von der individuellen Klasse her. Da waren sie immer stark. Oder oft stark zumindest. Auch gerade so in der Champions League Saison zum Beispiel, wo man gegen Real Madrid gespielt hat. Oder auch gegen andere wie Manchester City, da hat man einfach gesehen, okay, der BVB schafft es eben gegen mit einem bisschen dosierteren, aber sehr intelligenten Pressing, wo man sehr intelligent positioniert ist, den Gegner erst etwas ins Mittelfeld leitet, also quasi die Öffnung etwas zulässt, aber in bestimmte Zonen nur und dann zugreift und dann umschaltet. Da kriegt man auch bessere Mannschaften, kann man da in die Knie zwingen. Also muss Leverkusen versuchen, ich will ja der Rohrschmidt jetzt irgendwie keine Ratschläge geben, er wird schon wissen, was er tut. Denn er ist kein schlechter Trainer. Auch wenn ich ihn so ein bisschen, manchmal ein bisschen kritisch sehe, will aber auch sagen, dass ich einfach bei ihm noch viel mehr Potenzial sehe, als er bisher abruft. Eigentlich hätte ich gedacht, Roger Schmidt wäre mal einer, ein deutscher Trainerexport, der auch mal irgendwann eine Mannschaft wie Manchester United oder sowas trainieren kann. Aber da fehlt eben noch einiges. Also er muss versuchen, das eben ein bisschen umzustellen vielleicht, im Pressing, also ein bisschen mehr auf Mittelfeldpressing zu gehen gegen solche Top-Teams, dass er nicht so sofort all-in geht, sofort alle Chips reinschiebt und dann vielleicht womöglich erwischt wird und dann, keine Ahnung, liegt sein Team 2-0 hinten und dann ist eigentlich so gut wie alles vorbei, denn die Leverkusen sind nun mal keine so gute Aufbaumannschaft im Moment. Was auch daran liegt, dass eben die Doppel-6 zum Beispiel immer wieder durchrotiert werden muss und mal wieder geändert werden muss. Kampe hat sich da so ein bisschen etabliert und Kramer auch aktuell, weil aufgrund der Verletzung, die beiden können schon langfristig dafür sorgen, dass Bayer auch ein besseres Ballbesitzspiel bekommt, einen besseren Spielaufbau. Aber das funktioniert nicht von heute auf morgen. Und gegen Schalke hat man es wieder gesehen. Und man ist ja jetzt schon tief in der Saison drin, 14. Spieltag, hat man es gesehen, dass da einfach einiges nicht stimmt. Wie gesagt, da standen dann 6 Leute vorne und 3 hinten und einer dazwischen. Das ist keine Formation, mit der man irgendwie eine gute Ballzirkulation irgendwie initiieren kann. Deshalb glaube ich, da hat Leverkusen nicht so viele Chancen, aber man muss versuchen, das Pressing etwas intelligenter anzulegen und dann kann man es womöglich schaffen, gegen eine gute Mannschaft, gegen vielleicht eine Mannschaft auf Augenhöhe oder eine, die sogar ein bisschen besser ist, Barcelona zum Beispiel, vielleicht auch einen Dreier zu holen. Und das sollte ja eigentlich das Ziel sein für Leverkusen.
Schauen wir uns ein paar Spieler mal ein bisschen genauer an. Chicharito hat jetzt gegen Schalke nicht getroffen, hat aber das Eigentor von Rita ja mit dieser Flanke eingeleitet, hat gegen Borisov nicht getroffen, aber davor in 7 Pflichtspielen in Folge erfolgreich gewesen. Insgesamt 10 Tore geschossen, hat Kießling mittlerweile ganz klar den Rang abgelaufen. Hat sich das Spiel von Bayer Leverkusen mit ihm geändert im Vergleich dazu, wenn Stefan Kießling auf dem Platz ist?
Ja, definitiv. Es ist sogar so, dass eigentlich das, was Leverkusen im Spielaufbau letzte Saison ausgezeichnet hat, eben mit Chicharito nicht unbedingt möglich ist. In der letzten Saison war es so, und das war aus Salzburger Zeiten so ein bisschen bekannt, also der Innenverteidiger spielt direkt einen langen Ball nach vorn. Kießling ist um einiges größer als Chicharito. Chicharito ist ja wirklich nur ein 1,75 großer Mittelstürmer. Also ich weiß nicht, 1,75 habe ich jetzt mal geraten, aber ungefähr ist das so. Kießling ist ja 10 cm größer und Kopfballstärke und einfach etwas physisch präsenter. Das heißt, er hat es eher geschafft, in der letzten Saison so einen langen Ball mal festzumachen, die Reihen etwas nachrücken zu lassen. Selbst wenn er dann den Ball verloren hat, war man einfach im Gegenpressing sehr schnell da, hat sehr schnell sofort um den zweiten Ball kämpfen können. Chicharito kann das einfach nicht so. Also einen langen Ball auf ihn zu schlagen, ist relativ schwachsinnig eigentlich, weil dann muss er irgendwo frei stehen, aber nicht, wenn er irgendeinen 1,90 großen Innenverteidiger im Rücken hat.
1,73 ist er übrigens. Also 1, laut Kicker.de ja, also, 1,73.
Aber es ist zumindest einer dieser kleinen Mittelstürmer, ganz einfach, den man eben nicht unbedingt hoch anspielen sollte, wenn er nicht komplett frei steht, dann ist das eher schwer, dass er da einen Ball in der Luft behaupten kann. Andererseits ist ja eben, was so dieses Spiel im letzten Drittel betrifft, also Flachpässe, Ablagen, Doppelpässe, auch schnell einen Abschluss aus der Drehung heraus. Da ist er eben Kießling wiederum etwas überlegen. Das macht es interessant für Leverkusen in dem Sinne, wenn man mal nach vorn kommt, wenn man in die vorderen Zonen eindringt, nicht unbedingt mit einem langen Ball, sondern etwas geordneter nach vorn kommt. Dass er dann einer ist, der nicht nur irgendwo mit in der Mitte wartet, sondern dass er einer ist, der eben auch mitspielen kann, der ausweichen kann, der Räume öffnen kann für seine Mitspieler, für Memidi zum Beispiel oder auch für Çalhanoğlu und Bellarabi. Das heißt, das hat sich eindeutig geändert und man hat es auch so Anfang der Saison gesehen oder auch so Mitte der Saison jetzt mit der Hinrunde, besser gesagt, dass eben Leverkusen da noch ein bisschen Probleme hatte bei dieser Umstellung von Chicharito auf Kiesling. Ich glaube, Kiesling ist seit dem Wolfsburg-Spiel, was Ende Oktober war, ist er ja wirklich nur noch Einwechselspieler. Also jetzt im November eigentlich nur Einwechslung gehabt und Chicharito ist jetzt Nummer 1 im Sturm. Ja, bei Kiesling lag es natürlich auch daran, dass er einfach nicht mehr getroffen hat. Und das ist für keinen Stürmer gut.
Ein paar andere hast du schon angesprochen, Kevin Campbell zum Beispiel, Christoph Kramer. Die Außen sind weiterhin natürlich auch gut besetzt bei Bayer Leverkusen. Bellarabi hat man wieder gesehen, super Solo gegen Schalke, dann an die Latte geschossen. Was sagst du zu ihm?
Ja, war in der letzten Saison etwas besser eigentlich. Hat natürlich auch mit Blessuren zu kämpfen gehabt. Eine ganze Zeit lang jetzt. Und auch bei ihm hat man manchmal das Gefühl, einerseits, wenn er so ein einzelner Dribbling ist, auf der Außenbahn ist, dann ist er schon stark. Und er kann auch gut nach innen ziehen. Er kann, also wenn er gerade auf der rechten Seite spielt oder so halb rechts spielt, dann kann er wirklich eine Waffe sein. Auch aufgrund natürlich seines Tempos. Und mit er einfach auch mal einen Gegenspieler überlaufen kann. Andererseits, auch bei ihm ist manchmal so ein bisschen auffällig, dass er, so blöd wie es klingt, aber so ein bisschen, also alles ein bisschen verwaschen ist bei ihm. Also seine Stärken etwas verwaschen werden durch dieses Pressing-System, weil das eben sehr auf diese intensive Spielweise ausgerichtet ist. Und so komisch es ist, weil man hat das letzte Saison schon gespielt und da war Bellarabi eigentlich stark, da kam man in die Nationalmannschaft hinein. Da war auch so ein bisschen eine Überraschung eigentlich bei Leverkusen, weil er in Braunschweig dann erhebliche Probleme hat, auch disziplinäre Probleme. Disziplinarische Probleme, meine ich. Jedenfalls, das war ein bisschen merkwürdig, dass es diese Saison eher auffällt, dass er manchmal da etwas untergeht, andererseits er eben auch gute Spiele hat. Also das ist auch so einer, der etwas schwankend ist, aber an sich ist er schon ein starker Spieler, ein simpler Spieler, einer, der wirklich ein simpler Flügelspieler vor allem ist. Nicht unbedingt sehr komplex, aber trotzdem aufgrund eben dieser athletischen Fähigkeiten, aufgrund dieser Dribbling-Fähigkeiten irgendwo eine Waffe. Ähnlich wie Brandt eigentlich auch. Wobei Brandt etwas anders ausgerichtet ist. Aber Julian Brandt ist ja auch so einer, der hat ein bisschen größeren Zug zum Tor. Auch sehr geradliniger Spieler mit Zug zum Tor, der einfach irgendwo immer durchbrechen kann. Manchmal auf eine ganz komische Art und Weise, aber eben sehr effektiv einfach.
Gibt es sonst jemanden aus dem Kader, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, den du rausgreifen willst, weil du sagst, das ist einer mit Potenzial oder der wird auch vielleicht ein bisschen überschätzt oder der gefällt mir besonders gut?
Ja, Tin Yedwai wäre einer, der eben sehr lange jetzt schon verletzt ist und nur kurze Einsätze hatte oder nur wenige Einsätze hatte. Ist eigentlich einer, den man unbedingt bräuchte, weil er auch ein sehr laufstarker Spieler ist. Also entweder ein laufstarker Innenverteidiger oder Außenverteidiger, kann beides spielen. Jemand, den man vielleicht mal als Ergänzung bräuchte, auch zu Tahan Papadopoulos. Auch ein bisschen besser vom Aufbauspiel her. Der wird schon vermisst. Auch wenn der erst, wenn der noch ganz jung ist, ich weiß nicht, der kam jetzt, glaube ich, mit 18 zu Leverkusen, müsste jetzt 19, 20 sein, sowas. Also einer, der nicht unterschätzt wird, weil man schon auch in der ersten Saison gesehen hat, zu was er fähig ist, aber so sein Ausfall wurde jetzt vielleicht nicht ganz so wahrgenommen, aber ist ein Spieler, der schon, also dessen Ausfall schon wehtut. Und ich glaube, es wäre einfach gut, wenn er jetzt irgendwann wieder zurückkommen würde, dass man ihn wieder aufbaut und dann auch wieder integriert, denn so einer fehlt, glaube ich, der Abwehr auch in gewisser Weise und auch aufgrund seiner Flexibilität eben auch verschieden einsetzbar und auch einer, der wirklich vielleicht eher noch so an der letzten Linie gut verteidigen kann, eben aufgrund seines Tempos, auch wenn die Abwehr hochsteht.
Ein Wort vielleicht noch zu Jonathan Tah, der hat in der Bundesliga noch keine Sekunde verpasst, galt ja damals zu Hamburger Zeiten schon als ganz, ganz großes Talent. Da hat es VfL irgendwie nicht geschafft, ihn in den Bundesliga-Kader zu integrieren, war er dann zwischenzeitlich bei Fortuna Düsseldorf jetzt absolut stabil. Bei Leverkusen, klar, was da auch da wieder auffällt, gegen die großen Mannschaften hat er teilweise dann noch Probleme.
Ja, auf alle Fälle. Also das ist schon auffällig. Andererseits hat er sich auch etwas verändert. Ich fand, so zu dieser Zeit beim HSV, wo er dann in die erste Mannschaft kam, man wusste, dass Tah ein Talent ist. Er war eines dieser Hamburger Talente, wie Öztunali zum Beispiel auch, der auch zu Leverkusen gegangen ist. Man wusste, was er kann. Er hat ich glaube, er hat sich körperlich leicht verändert. Muss ich so sagen, rein vom Äußerlichen her habe ich das Gefühl gehabt, er hat etwas zugelegt, so etwas noch etwas kräftiger, bulliger geworden, was vielleicht seiner Beweglichkeit nicht unbedingt so zuträglich war, aber so in dieser Saison hat er sich jetzt in der Verlauf der Hinrunde eigentlich doch, hat er eher das unter Beweis gestellt, was man so von ihm kannte aus den Jugendmannschaften. Also sprich einer, der sehr sauber verteidigen kann, der unspektakulär ist im Aufbauspiel, aber auch da nicht unbedingt jetzt einer, der Fehler am Fließband macht oder der jetzt ganz leicht nur Druck zu setzen ist und dann sofort direkt einen Fehler macht. Sicherlich, da gibt es immer noch ein paar Aussetzer, aber das muss man ja einfach mal zugute halten aufgrund seines Alters. Und ich denke, er stellt so schon eine Zukunftsoption auch für Bayer Leverkusen da, denn man wirft ihn jetzt ja direkt schon in jedem Spiel rein, also ins Haifischbecken, und er bewährt sich ja dort. Eigentlich widerlegt er genau das, was wir aus Hamburger Kreisen, was ich zumindest so bisschen vernommen hatte, als man ihn dann zu Düsseldorf abgegeben hat, war es immer so die Rede davon, ja, der ist einfach nicht bereit, noch nicht mental bereit für die Bundesliga. Er war ihm anscheinend nicht bereit für den Abstiegskampf, für diese sehr, sehr schwierige Situation in Hamburg. Da ist es natürlich bei Leverkusen ein bisschen anders. Da ist einfach nicht ganz so dieser Medientrubel und diese ständig angespannte Situation. Selbst wenn Leverkusen mal nur Sechster wird, da bricht doch nicht sofort die Welt zusammen und jede Regionalzeitung läuft in die Tür ein. So ist es ja dann doch eher nicht. Vielleicht war auch der Schritt dann einfach zu Leverkusen hin relativ intelligent, wenn er vielleicht bei Hamburg wirklich von diesem Abstiegskampf etwas zu stark geprägt werden würde.
So viel zu Bayer Leverkusen, dem aktuellen Tabellensechsten in der Bundesliga. Noch einmal nach vorn kann es relativ schnell gehen, zumindest auf Platz 3, 4 Punkte Rückstand sind es da. In der Champions League Tabellen Dritter hinter dem FC Barcelona und AS Rom, und im letzten Spiel müsste Bayer zu Hause gegen Barca mehr Punkte holen als parallel die Roma zu Hause gegen Bate Borisov. Das wird schwer. Ein Ausscheiden wäre schon was Neues jetzt in den vergangenen Jahren, denn bei den letzten 6 Champions League Teilnahmen hat Bayer immer die erste Gruppenphase überstanden.
Ihr hört den Vorcheck. Europa League.
Ja, dann, klar, wäre das wäre dann Europa League, also. Aber das ist halt nicht Champions League.
Nein, aber es wäre vielleicht sogar der Stärke für Leverkusen aktuell angemessen, die Europa League, finde ich so. Da könnte man vielleicht sogar relativ weit nach vorn kommen. Ist jetzt einfach mal eine Spekulation, aber ich weiß nicht, vielleicht. Weil in der Champions League würde wahrscheinlich dann im Achtelfinale das ausfolgen. Da würde ich es einfach mal setzen.
Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er unter @cc_Eckner unterwegs. Der Vorcheck ist auf www.checkpot.fm zu Hause. Dort könnt ihr ihn hören oder über euren Podcatcher. Wir freuen uns immer, Konstantin, über iTunes-Rezensionen und Bewertungen. Wir können uns auch gerne Fragen stellen, entweder eben über die Checkpot.fm oder über Twitter. Da bin ich unter @fetzi6 zu finden. Konstantin nochmal unter @cc_Eckner. Stellt uns Fragen. Diese Woche fällt der Fragen-Podcast mal aus. Nächste Woche zeichnen wir ihn wieder auf. Und eine Facebook-Seite gibt es auch, www.facebook.de/der Vorcheck. Schauen wir uns die gesammelten Ergebnisse des 14. Spieltags an. Bayern München gegen Hertha BSC 2:0. Dortmund gegen Stuttgart 4:1. Augsburg-Wolfsburg 0:0. Hoffenheim-Gladbach 3:3. Leverkusen-Schalke wie angerissen 1:1. Das Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburg SV endet 1:3. Mainz-Frankfurt 2:1. Hannover 96 gegen Ingolstadt 4:0. Das war eindeutig das erwartbarste Ergebnis des Spieltags. Und dann noch Darmstadt gegen Köln 0:0. Das war wirklich nicht so zu erwarten. Konstantin, was willst du zu diesen Spielen noch loswerden?
Es war das Debüt von Kramny als Interimstrainer vom VfB Stuttgart, die auswärts ja bei Dortmund gespielt haben, wie du erwähnt hast, 1:4 verloren. Interessant, diese Zorniger Entlassung hat ja doch schon gewisse Wellen geschlagen, weil Zorniger ein etwas unorthodoxer Trainer war in der Kommunikation, in der Außendarstellung, aber in der taktischen Arbeit genauso. Eben einer, der sich sehr auch diesem Pressing-Stil verschrien hat, auch so aus dieser RB-Schule sozusagen kommt, eben bei RB Leipzig war. Wir hatten gerade jetzt länger über Schmidt geredet, der eben bei RB Salzburg, die haben Ähnliches verfolgt, zumindest rein von der Grundidee her. Und so in den letzten Wochen war es aber so, dass Zorniger dann so nach und nach, da die Ergebnisse ja komplett ausblieben, ein bisschen davon abgerückt ist und am Ende eben irgendwo diese 0-4-Niederlage war es gewesen gegen Augsburg, dass das dann so ein bisschen der Genickbruch war für ihn, weil man einfach nicht mehr erkennen konnte, was er jetzt möchte. Und wie gesagt, er ist auch kein einfacher Typ, wie man so hört. Wie ich schon damals aus Leipziger Zeiten gehört habe, ist er nicht unbedingt so pflegeleicht. Und das macht es vielleicht dann an mancher Stelle nicht unbedingt besser, wenn man in der Krise ist. Andererseits muss das jeder für sich selbst entscheiden, ob man immer nur die geradlinigen Trainer oder die einfachen, stromlinienförmigen Trainer möchte. Gut, also Kramny hat übernommen und da war es ja doch interessant, was er dann machen würde. Und es war eigentlich so ein bisschen antizorniger zum Teil. Also klar, man geht natürlich als haushoher Außenseiter in das Spiel in Dortmund gegen den Zweitplatzierten, die aber auch zwei Spiele hintereinander verloren haben. Und es sah dann so aus, ein 4-4-1-1 gegen den Ball, 4-4-2, sehr tief. Man ist die gegnerischen Innenverteidiger im Aufbau nicht angelaufen. Gut, Hummels war auch draußen, also der beste BVB-Aufbauspieler, aber auch nicht dabei. Trotzdem eben Stuttgart eigentlich nicht das gemacht, was man so ansonsten in dieser Saison schon häufig von ihnen gesehen hat. Und wollte das Zentrum verdichten, wollte da eben alles dicht machen und den BVB nicht hineinkombinieren zu lassen. Aber das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Der BVB hat oft über die Außen angegriffen, kam da leicht durch. Der Stuttgarter konnte gar nicht so schnell auf die Außen verschieben. Da waren die Dortmunder schon ganz vorn. Und so stand es ja dann auch relativ schnell 2-0. Man hatte aber doch hin und wieder gute Kontersituationen. Hat es ja auch so ein bisschen darauf angelegt. Kostic links, Maxim rechts, Werner in der Mitte. Das waren so die drei Konterspieler, auf die man es abgesehen hatte mit langen Bällen. Die Davi als Zehner so ein bisschen tiefer, als eher als Ballverteiler zum Teil. Hat Dortmund ein, zweimal anfangs versucht zu erwischen, aber da waren die Dortmunder Spieler mal auf der Höhe. Schmelzer, Piszczek außen, haben mit den Laufduellen keine Probleme gehabt, weil sie auch selbst schnell sind. Tuchel hat ja sogar vor der Partie gesagt, dass er Ginter rausgenommen hat auf rechts und Piszczek gebracht hat, weil er schon erwartet hat, dass man oft über Kostic spielen wird, der einfach sehr schnell ist, und hat da eigentlich Kramny direkt ausgecoacht, aber zumindest er wusste, was da kommen könnte.
Wie, oder? Ausgeguckt schon mal zumindest.
Ausgeguckt, ja. Und hat aber dann trotzdem dieses 2-1 ja vor der Halbzeit noch geschafft, die 2-1 erzielt. Das war ein guter Konter über Werner, den dann der BVB noch klären konnte. Piszczek auf der Linie, hat aber den Ball nicht richtig rausgeschlagen, Rupp nachgerückt im Gegenpressing und dann gute Verlagerung auf Kostic. Und dann am Ende war kein Eigentor war am Ende. Oh, bin ich gar nicht mehr so sicher, weil das am Ende war. Aber auch egal am Ende. Die Davi war's. Jedenfalls, also es gab so gut ein paar Ansätze, es war aber total antizorniger und es war trotzdem so, man stand tief, aber trotzdem nicht defensiv stabil.
Es ist mir auch aufgefallen, dass bei den ersten beiden Toren eigentlich kein Dortmund einen Zweikampf so wirklich führen musste. Und die haben sie aufgebaut aus der eigenen Hälfte raus oder beim zweiten halt dann über Bender, der reinmarschiert ist in die gegnerische Hälfte. Also irgendwie hat mir da so ein bisschen, ja, das Konzept gefehlt. Das war weder Pressing noch Mauern noch sonst was.
Es war schon darauf angelegt, dass man mauert, wenn man so möchte. Also schon tief steht, schon alles so abriegelt, was anscheinend einfach eine Taktik sein sollte. Nur interessanterweise hätte man vielleicht sogar aus Dortmunds Niederlagen oder den etwas schlechteren Spielen von Dortmund lernen müssen. Klar, man hat gegen ein sehr tiefes Darmstadt nur unentschieden gespielt zu Hause. Das war der einzige Unentschieden bisher auf heimischem Boden unter Tuchel. Andererseits eben gegen Hamburg, die aggressiver gepresst haben, früher rausrückt sind im Mittelfeld, hatte der BVB eigentlich größere Probleme als gegen diese tiefstehenden Gegner, denn der BVB ist sehr auf Struktur ausgerichtet. Strukturiertes Aufbauspiel, gute Positionierung. Und das kann ich natürlich eher schaffen, wenn ich mehr Zeit habe, also aus der ersten Linie rauszuspielen, Gündogan, Weigel, dass die, also Gündogan jetzt gegen Stuttgart fallen, dass die Zeit haben, das Spiel so nicht gemächlich, aber doch irgendwo sehr kontrolliert aufzubauen. Und während sie, wenn sie unter Druck sind, schnell nach vorn spielen müssen. Und Stuttgart hat eigentlich genau das gemacht, wie viele andere Gegner auch, gegen Dortmund. Und bisher ist ja der BVB doch sehr gut gefahren gegen solche Teams. Und hat man ja auch gegen Stuttgart gesehen. Am Ende sind sie ja auch irgendwo mehr oder weniger auseinandergebrochen. Und ich weiß nicht, ob Kramny da mit diesem Stilbruch, wenn man so möchte, dass er einfach dann dieses Antizorniger so ein bisschen gemacht hat, ob das wirklich richtig ist. Ich habe es erwartet, weil Kramny auch ähnlich spielen lässt mit der Stuttgarter, also mit der zweiten Mannschaft von Stuttgart, mit der U23 in der dritten Liga. Aber trotzdem, also ist interessant, aber irgendwo Stuttgart hängt jetzt auch nach dieser Trainerentlassung zwischen den Seilen. Also Kramny wird jetzt beim nächsten Spiel auf der Bank sitzen. Mal schauen, was er dann macht. Irgendwie, er kann ja nicht mehr viel kaputt machen, muss man sozusagen. Irgendwie ist Stuttgart schon so am Boden, dass da ist wenig Porzellan, was man noch zerbrechen kann. Aber es wird interessant sein. Vielleicht will man sich auch erstmal nur in die Winterpause retten und dann einen neuen Trainer präsentieren. Also richtig ist man eigentlich, dass das Projekt Zornikaus ging jetzt am Ende mit der Entlassung und auch mit dieser Unsicherheit nach hinten los, weil jetzt weiß man gar nicht mehr, woran man ist und jetzt muss man irgendeinen neuen Philosophietrainer finden wahrscheinlich und der macht dann höchstwahrscheinlich etwas anders als eben Zorniger, weil die Favorit sind angeblich Favre und Lurukai, wenn ich es richtig erinnere. Ich will von keinem Stuttgart-Fan gelünscht werden, wenn es anders ist, aber ich glaube, also Favre ist ein
Favorit. Habe ich zumindest Favorit. Auch schon mal gehört, ja.
Wie bitte?
Die beiden Namen habe ich auch schon mal gehört und das wäre ja dann eher auf Defensive erstmal gesetzt.
Richtig, also zum Beispiel Favre wäre so ein aus seiner Gladbacher Zeit, wissen wir es ja mittlerweile, so ein 4-4-2-Trainer, sehr, sehr diszipliniert stehen, kontrolliert hinten stehen, also enge Ketten. Und Lurukai, einer, der viel auf Manndeckung im Mittelfeld setzt, viel tiefes Verteidigen. Also eigentlich dann doch auch alles Anti-Zorniger, wenn man so möchte. Und ja, also irgendwie driftet Stuttgart damit etwas ins Chaos ab.
Zwei Tore von Pierre-Emerick Aubameyang bei diesem 4-1-Sieg steht es bei 17 Saisontreffern. Vielleicht noch ein Wort zum Spiel der Bayern gegen Hertha BSC. Ganz interessant, dass da Pep Guardiola Jerome Boateng im Mittelfeld aufgeboten hat, zumindest zeitweise.
Ja, hat er. Ich glaube, er wurde dann danach sogar gefragt, warum er das getan hat, und er konnte es dann selbst nicht so richtig erklären, warum er es getan hat.
Einfach mal ausprobieren.
Ja,
hat also er beim 2-0 wunderbar geklappt.
Früh im Bett noch eine Eingebung, hat gedacht, den Boateng, den könnte ich auch mal nach vorne schieben.
Der wird auch langweilig sein im Guardiola, der sagt dann, ja komm, was können wir machen, Lahm ins Tor ist Quatsch, komm, Boateng ins Mittelfeld.
Ich hätte auch einfach seinen Sohn gefragt oder so. Was denkst du? Was soll man machen? Ja, schick mal den Boateng ins Mittelfeld. Ist natürlich auffällig gewesen. Ich meine, Boateng ist ja einer, der, also hat einen interessanten Laufstil zum Beispiel und irgendwie dann in dem Mittelfeld, wo überhaupt kein Platz mehr war oder wo relativ wenig Platz war, weil ja natürlich auch Hertha komplett hinten reingedrängt haben und die Bayern dann so reingerückt sind, die Formation der Herthaner, alles in einer Hälfte stattgefunden hat. Da war dann irgendwie Boateng ein bisschen verloren und er hat es ja dann auch korrigiert, hat er dann auch Boateng dann irgendwann wieder zurückgezogen, hat dann Martinez vorstoßen lassen. Boateng verteidigte dann teilweise neben Alonso und Bennatia war dann ja Libero. Mehr braucht es ja eigentlich auch gegen Hertha nicht. Die hatten ja auch nur Ibisevic, der ein bisschen, aber wirklich nur 5 Meter weiter vorn stand als alle anderen. Und deshalb, das ist eben das bei Bayern. Die könnten so etwas machen. Guardiola kann auch mal so eine Idee haben, die dann, wo er dann selbst sagt, was war das eigentlich für ein Käse. Trotzdem, andere Trainer machen das und kassieren direkt 2 Tore, bevor sie überhaupt umstellen können. Und bei Bayern geht es ihnen trotzdem relativ leicht von der Hand, denn selbst wenn da einer etwas herumirrt, sind aber noch 10 andere Spieler, die das notfalls alles auffangen. Und das hat man jetzt gegen Hertha wieder gesehen. Es war ja das tabellarisch gesehen Topspiel des Spieltags. Naja, gut. Die Bundesliga ist tot. Lange lebe die Bundesliga. Ne?
Sonst noch was zu den Spielen? Mainz gegen Frankfurt. Ja, bei Mainz bin ich mittlerweile der Meinung, wenn die noch einen spielstarken Innenverteidiger hätten, dann hätten sie eigentlich schon fast eine Bombenmannschaft, zumindest höheres gesichertes Mittelfeld, höheres gesichertes. In Richtung Europa sind sie ja jetzt auch. 1 Punkt bis auf die Europa-League-Plätze, also Mainz nur 1 Punkt hinter Leverkusen. Und gerade das, was Mali, Muto, auch Rairo und De Blasis da vorne abziehen, ist schon richtig stark. Dann kommt dahinter noch Latzer dazu, Baumgartlinger. Und dann wird es halt ein bisschen dünn in der Viererkette. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Aber die Offensive, das ist einwandfrei.
Ja, und in diesem Spiel auch eben sehr gut. War es sehr gut für sie, dass Frankfurt mit den beiden Sechsern, mit Dojovic und Ignoski, rausgerückt ist immer wieder. Also sie wollten schnell mit den Sechsern rausrücken, den Aufbau von Mainz etwas früher stören. Und dann kamen relativ viele lange, halblange Bälle genau hinter die Sechser. Und wer stand da? Mutu und Mali. Direkt vor der Abwehr von Frankfurt. Und
dann hast du ein Problem.
Dann hat es lichterloh gebrannt. Ja. Also da hat sozusagen Frankfurt ist da ein bisschen auch vielleicht ein bisschen zu forsch rangegangen, aber das Armin Fee, wir kennen ihn. So ein bisschen Chaos ist bei ihm immer dabei. Und ich glaube, er liebt auch ein bisschen das Chaos, so wie er oft seine Mannschaften aufstellt und aufs Feld schickt. Also da war das schon so, dass Mainz da diesen kleinen Kniff da einfach nutzen konnte. Andererseits Frankfurt, die waren ja dann, ich glaube, nach in der 40. Minute ungefähr, hat Alex Mahler die gelb-rote Karte gesehen. Ja, also
war, glaube ich, genau die 40. Also war genau,
ja, lief ja wirklich nicht gut für sie dann auch. Ist ja auch ein Derby. Gerade für die Mainzer weiß ich, dass das schon ein besonderes Spiel ist. Der Hass auf Frankfurt ist relativ groß. Also schon ein bisschen aufgeheiztes Spiel und dann ist man in Unterzahl. Aber interessanterweise hat Frankfurt aber gerade über die Flügel doch einige gute Angriffe dann gefahren, selbst in Unterzahl. Und das sollte zumindest ein bisschen Mut geben, auch den Frankfurtern, dass es eben dann nicht alles nicht ganz so schlecht war. Also man hat da wirklich gute Kombinationen, auch über außen spielt gute Doppelpässe und die Sechser haben es
schon gut angesehen. Seferovic ist richtig stark, finde ich.
Ja.
Gefällt mir wirklich gut. Ja.
Das ist auch wieder aufgefallen, dass er dann immer so im Kombinationsspiel dabei war und auch ganz vorne dann immer mal was kreiert hatte, wenn es vielleicht nicht optimal aufgebaut war, aber trotzdem. Also ja, Frankfurt ist ein bisschen eine Wildcard. Aber es sind ja andere Mannschaften auch, von denen kann man ja auch immer irgendwie alles erwarten, von sehr gut bis sehr schlecht.
Dann sind wir schon bei unseren allwöchentlichen, allseits beliebten Kategorien zum Abschluss des Bundesliga-Vorchecks angelangt. Und es geht los, wie immer, mit dem Unsung Hero des Spieltags, Konstantin.
Ich hatte dieses Mal so drei in der engeren Auswahl und habe mich am Ende für Kenan Karaman entschieden von Hannover 96. Nicht nur, weil er in meinem Communio-Team drin ist, den ich mit großen Voraussicht einfach dann mal verpflichtet habe Anfang der Saison. Der hat sich auch bei Hannover 96 eigentlich doch, also schon gut entwickelt und ist auch einfach eine Allzweckwaffe in der Offensive. Kann ja so alles so ein bisschen spielen, so von halber neun bis über zehner außen. Und hat auch, war an diesem Wochenende auch in zwei Toren beteiligt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, einfach einer technisch stark, agil, sehr beweglich auf dem Feld, gute Läufe. Und ich glaube, da hat zumindest, Hannover läuft ja auch nicht so rund. Ich meine, gut, man steht aktuell besser da, als es viele vielleicht vorher erwartet hatten, weil der Kader ja doch nicht ganz so stark ist. Aber mit ihm hat man zumindest so einen Spieler, der vielleicht auch so ein ganz, ganz kleines bisschen in die Fußstapfen von Kiyotake aktuell treten kann, der wieder ausfällt. Ja.
Der Zungenschnalzer des Spieltags, auch bekannt unter dem Namen Moment des Spieltags.
Da nehme ich das 2:0 von Borussia Dortmund. Dieser Diagonalpass nach vorn, Hackenablage oder so, hatten eigentlich mehr oder weniger den Ball so durchgehen lassen. Castro war das gewesen, der so leicht mit der Hacke dann zu Aubameyang weitergeleitet hat. Und Castro ist eben durchs Zentrum durch, hat dadurch die Verteidigung auf sich gezogen und Aubameyang stand dann rechts, halb rechts, stand er im Strafraum dann komplett blank und dann ein butterweicher Heber über Tyton hinweg. Ich meine, Tyton ist wahrscheinlich einer der schlechtesten Stammkeeper in der Bundesliga, aber trotzdem, den muss man erstmal machen von Aubameyangs Seite.
Bender auf Castro auf Aubameyang. Übrigens ein Spielzug, den Dortmund oft so hat, also schneller Pass an den 16er direkt weiterleiten. Übrigens auch ein Spielzug, den Bayern München gezeigt hat am Wochenende. Und ich glaube, wenn Christopher da wäre, würde er das 2:0 von Bayern nehmen. Boateng auf Martinez, der direkt weiter auf Coman und der zum 2:0 für die Bayern. Dann haben wir noch den Kopfschüttler des Wochenendes.
Da nehme ich die Anfangsphase vom Spiel Darmstadt gegen Köln. Das war das Freitagsspiel. Man braucht sich im Übrigen auf Seiten oder von Seiten der DFL nicht zu wundern, dass es in der Auslandsvermarktung nicht unbedingt so gut klappt, wenn man solche Spiele dann hat, die dann als Einzelspiel präsentiert werden, als Freitagabendspiel. Aber gut, da gibt es andere Regularien, die das einfach dann so quasi erzwingen. Trotzdem, die Anfangsphase war etwas verrückt gewesen. Also ich hatte vorher so mitbekommen, dass Köln ein bisschen was ausprobieren wollte und habe es aber dann nicht so richtig erkannt. Das Einzige, was von Kölner Seite kam, war, dass sie quasi Darmstadt den Ballbesitz aufdrücken wollten. Also Darmstadt, der defensivsten Mannschaft im ganzen deutschen Profifußball wahrscheinlich, wollte man den Ballbesitz aufdrücken. Und die hatten, glaube ich, in den ersten 10 Minuten sogar 60% Ballbesitz. Aber es war eine ganz, ganz merkwürdige Partie. Irgendwie Darmstadt, ich sag, mein Kollege René Maric bei Spielverlagerung hatte dann geschrieben gehabt, sie befanden sich quasi in einem durchgängigen Konter, also in einer durchgängigen Kontersituation, weil Darmstadt wusste nicht, was sie mit dem Ballbesitz machen sollten. War alles ganz schnell, die mussten nur ganz schnell nach vorne spielen, während sie direkt einen Konter fahren müssten. Also die kamen dann auch aus ihrem eigentlichen Muster nicht heraus und Köln dachte sich, wir verteidigen mal tief gegen Darmstadt. Aber so irgendwie, ich glaube, ab der 30. Minute musste man sich dann eingestehen, okay, es ist Darmstadt, wir müssen doch langsam mal hier einen eigenen Spielaufbau entwickeln. Und da hat man dann gesehen, dass Köln damit auch relativ große Probleme im Moment hat. Da ging wenig strukturiert vonstatten. Und am Ende war es 0-0. Und ich glaube irgendwie, ich würde gerne mal wissen, wie die Einschaltquoten während des Spiels waren. Denn ich denke, die sind dann so irgendwie nach 30 Minuten relativ in den Keller gegangen. Denn das hat niemand vom Hocker gehauen, diese Partie.
Köln seit dem 0-4 gegen die Bayern mit nur 2 Gegentoren in 5 Pflichtspielen. 3-mal in den letzten 4 Spielen 0-0, also back to the roots.
Ja, ich glaube, die haben auch in den letzten 5 Spielen oder in den letzten 6 Spielen 5-mal kein Tor geschossen, nur beim Rhein-Derby, beim Sieg im Rhein-Derby in Leverkusen, genau, 2-1. Ja. Aber ansonsten seit diesem 3-0 auf Schalke, war es ja doch schon, und gedacht, okay, jetzt geht's in die Richtung anscheinend, läuft eigentlich offensiv gar nichts mehr und Also man kommt auch irgendwie gar nicht mehr strukturiert nach vorne. Das ist eigentlich ein langer Ball auf Modest, ist so ein bisschen jetzt das, was man noch machen kann. Und das ist echt ein bisschen zu wenig.
Mein Kopfschüttler ist ja die gelb-rote Karte von Alex Meyer, die du schon angesprochen hast. Erste gelbe, nachdem er so ein bisschen reingerumpelt ist in Danny Latzer mit dem Unterarm. Ich finde, die kann man geben. Und die zweite ist dann halt einfach, ja, idiotisch. Da den Konter so unterbindet wie Meyer. Ich glaube, das hat er dann beim Austrudeln auch schon gecheckt. Verdammt, das war es jetzt für mich. Und du hast es ja schon gesagt, Konstantin, Eintracht Frankfurt sogar in Unterzahl, ja, mit Chancen sind ja dann auch nochmal rangekommen auf 1-2. Und ja, wär ein wichtiges Spiel gewesen für Eintracht Frankfurt. So sind es jetzt 6 Punkte Abstand auf Mainz. Man hätte gleichziehen können in Punkten und dann zumindest mal sich einigermaßen ins Mittelfeld bewegen. So, ja, sind es halt 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und Eintracht Frankfurt in der unteren Tabellenhälfte. Das war der Vorcheck zur Fußball-Bundesliga. Heute ausnahmsweise mal nur mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de. Auf Twitter findet ihr ihn unter @cc_Eckner. Danke dir, Konstantin.
Ja, hat Spaß gemacht, wie immer.
Und nochmal der Hinweis auf die www.checkpot.fm, auf die Seite www.facebook.de/der Vorcheck. Auf iTunes. Wir freuen uns da weiterhin über Rezensionen und Bewertungen. Warum lachst du, Konstantin?
Seitdem ich das dir einmal gesagt habe, seitdem...
Ja, hau ich's rein, jedes Mal.
Haust du es jedes Mal ein, ne? Ja, das ist genau. So ein Standardsatz.
Ja, genau. Der steht immer da. Immer Copy-Paste, habe ich immer mit dabei.
Okay.
Also, nochmal, wenn euch der Podcast gefällt, dürft ihr natürlich gerne bewerten und uns das euch auch sagen und auch umgekehrt natürlich. Fragen-Podcast nächste Woche wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.